Die Zeit, bis die Diagnose gekommen ist, war sehr schwierig, weil man es einfach nicht greifen konnte. Es waren viele Verhaltenssachen, die ich dachte, das muss Alzheimer sein. Aber dass das bei so einem jungen Menschen, hat man dann immer wieder gedacht, nee, kann nicht sein. Also das gibt's nicht. Und auch alle anderen haben immer gesagt, Quatsch, das ist kein Alzheimer.
Lucia Sulz erinnert sich, wie es begonnen hat. Damals, als ihre Tochter sich verändert hat. Ende 40 ist Michaela damals beruflich erfolgreich und immer schon unabhängig. Um die zwei Töchter kümmert sich vor allem der Lebensgefährte. Michaela zieht sich immer mehr zurück, in den Job, in sich selbst. Aber da ist noch was. Irgendwas an Michaelas Verhalten stimmt nicht.
Sie hat natürlich auch nichts mehr gemacht. Sie hat sich an nichts mehr groß beteiligt. Die Tochter hat irgendwann einmal über 100 Briefe hinter einem Schrank gefunden, ungeöffnet. Und das war so ein bisschen Zeichen, also da stimmt irgendwas nicht. Ja, und dann sind wir also nun zur Beratung gegangen bei der Telefonseelsorge. Uns wurde uns überall geraten, er muss ausziehen mit den Kindern, sonst ändert sie sich nicht.
Was genau Michaela fehlt, weiß niemand, aber ihr Zustand verschlechtert sich. Sie wohnt jetzt allein. Ihre Mutter kommt öfter zu Besuch, bringt Essen. Mal ist Michaela nicht, dann wieder völlig ungehemmt. Sie kann nicht mehr arbeiten, ist irgendwann nicht mehr krankenversichert. Es fällt nicht gleich auf, weil die letzten Arbeitgeber in der Schweiz waren. Sie zahlt keine Miete mehr, bis es zur Zwangsräumung kommt. Michaela zieht bei ihren Eltern ein, reißt sich aber immer wieder los, fährt ziellos mit dem Zug durch Deutschland ohne Ticket. Manchmal fährt sie zurück zu ihrem alten Wohnhaus. Dort muss sie nachts von der Polizei entfernt werden. Das geht ein paar Wochen so, bis es irgendwann nicht mehr geht.
Und dann muss sie zwangseingewiesen werden. Und das war eigentlich für mich das schlimmste Erlebnis. Da kamen dann also zwei Polizisten, drei Sanitäter, zwei vom Landratsamt. Und habe gesagt, sie muss also da mit.
Michaela weigert sich, versteht nicht. Sie sagt, sie hat keine Zeit, sie muss arbeiten. In Handschellen führt man sie aus dem Elternhaus. Vor der Tür steht ein Krankenwagen.
Und ist dann in die psychiatrische nach Weinsberg gekommen. Und dort war sie dann in der geschlossenen. Man wusste nie, wie und was. Wir haben da Zwangsmedikation gehabt. Sie ist dann irgendwann mal angemeldet worden zum MRT. Und da wurde festgestellt, sie hat frontotemporale Demenz.
Frontotemporale Demenz. Davon hatten sie alle noch nie gehört. Die Diagnose ist ein Schock, aber sie erklärt auch endlich, was mit Michaela los ist. Mindestens 3 Jahre, das schätzt Lucia Sulz heute, so lange war ihre Tochter wohl schon krank, als sie die Diagnose bekommt. Bei frontotemporaler Demenz keine Seltenheit.
Der Weg ist aber meistens relativ lang, bis die dann letzten Endes dann zu uns kommen. Also teilweise dauert es 5 bis 6 Jahre, bis dann jemand auf die Idee kommt, das könnte eine frontotemporale Demenz sein.
Sagt Jelko Uselatz, Neurologe am Uniklinikum Ulm. Er hat sich auf die seltene neurodegenerative Erkrankung spezialisiert, bietet eine Sprechstunde dafür an. Damit ist er einer der wenigen Ärzte in Deutschland. Auch aus Berlin oder Hamburg kommen Patienten zu ihm. Nicht selten wurden sie davor jahrelang fehldiagnostiziert. Denn bei Demenz, da denkt man eher an ältere Menschen. Auch viele Statistiken erfassen erst die über 65-Jährigen. In Deutschland leben 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenz. Ein Sammelbegriff dafür, wenn geistige Fähigkeiten verloren gehen. Was viele nicht wissen, auch in jüngeren Jahren kann man an einer Demenz erkranken. Mit Mitte 40 oder noch früher. Die frontotemporale Demenz, kurz FTD, ist bei den unter 65-Jährigen neben Alzheimer die häufigste Form. Insgesamt gehen Experten von etwa 30.000 Betroffenen in Deutschland aus. Man kennt Alzheimer und die dafür typischen Symptome: Vergesslichkeit, Zerstreutheit, Orientierungslosigkeit. Die frontotemporale Demenz zeigt sich anders.
Also das Verhalten ändert sich, aber es ist oft am Anfang sehr subtil. Das ist auch das Problem, warum dann auch diese Erkrankung dann auch sehr spät erkannt wird. Zum Beispiel, wer hat irgendwie seltener Zähne geputzt, die passen dann weniger auf ihr Aussehen. So kleine Verhaltensnormen, wo wir uns alle daran halten, die werden dann verletzt. Es wird dann nicht mehr adäquat auf bestimmte Emotionen reagiert.
Betroffene verlieren ihre Empathiefähigkeit, werden teilnahmslos, in manchen Fällen aggressiv. Manchmal entwickeln sie Zwangsstörungen. Symptome, die oft mit psychiatrischen Krankheiten verwechselt werden. Depressionen, Persönlichkeitsstörungen oder Belastungsreaktionen. Manche landen zuerst beim Paartherapeuten, andere bei der Polizei, weil sie stehlen oder sexuell übergriffig werden. Die Impulskontrolle fehlt. Für Angehörige ist das eine Zerreißprobe. Sie verstehen die Welt nicht mehr, erkennen die Person nicht wieder. Die Diagnose ist dann mitunter eine Erleichterung. Es liegt an der Krankheit. Bei Betroffenen fehlt diese Einsicht oft.
Das ist ganz interessant, wenn ich Patienten in der Sprechstunde sehe, mit den Angehörigen zusammen und die Frage stelle, wie geht es ihnen? Gibt es was Neues? Gibt es irgendwelche Probleme? Und dann kommt auch die Aussage von den Patienten, nein, alles ist gut, es gibt keine Probleme. Wissen teilweise auch gar nicht, warum sie da sind. Und die Angehörigen selber, ja, die sind, weinen fast und wollen eigentlich schon rausschreien, ja, es gibt ganz viele Probleme und ganz viele Sachen, die nicht gut laufen. Und das zeigt dann auch dann diese unterschiedliche Wahrnehmung. Also sie selber sehen diese Erkrankung gar nicht.
Das Problem für Betroffene und Behandelnde: Die Krankheit ist bisher noch schlecht erforscht und es gibt wenige Fachleute. Vielleicht auch, weil die Aussichten auf Heilung fehlen. Bei etwa jedem vierten Patienten, sagt Uselatz, sei die Erkrankung genetisch bedingt. Andere Risikofaktoren sind noch nicht ausreichend untersucht. Es gibt auch keinen Bluttest oder ein anderes Diagnoseverfahren für die FTD. Es braucht ein Zusammenspiel aus verschiedenen Untersuchungen, eine sogenannte Differentialdiagnose, eine Art Ausschlussverfahren. Wichtig ist zunächst ein neuropsychologisches Gespräch. Dabei wird überprüft, welche kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt sind. Dazu kommen bildgebende Verfahren und Labortests, etwa eine Nervenwasseruntersuchung.
Es gibt ja auch durchaus auch Erkrankungen, die eine andere Ursache haben, die auch behandelbar sind, wie zum Beispiel Entzündungen im Gehirn, die man auch ausschließen muss.
Im MRT und mit anderen Verfahren können Ärzte das Gehirn durchleuchten. So werden Auffälligkeiten im Gewebe und den Stoffwechselaktivitäten sichtbar. Zum Beispiel, in welchen Bereichen Nervenzellen geschädigt sind. Das hilft, um Demenzen voneinander zu unterscheiden, auch wenn sich Symptome ähneln.
Und jetzt anhand von dem Muster kann man sehen, erstens, wie weit ist die Krankheit fortgeschritten, also wie viel vom Gehirn ist betroffen. Und man kann dann auch anhand von dem Muster sehen, was ist es denn überhaupt für eine Erkrankung. Passt das Muster eher zu einer Alzheimer-Demenz oder passt das Muster eher zu einer frontotemporalen Demenz?
Die gängige Theorie bei der Alzheimer-Erkrankung ist folgende. Demnach kommt es zu Eiweißablagerungen im Gehirn, sogenannten Plaques. Proteine, die an Nervenzellen verklumpen und diese absterben lassen. Wie sie sich bilden und welche Rolle sie tatsächlich spielen, ist noch nicht genau geklärt. Aber ähnliche Ablagerungen wurden bei der frontotemporalen Demenz beobachtet. Hier sind es aber andere Proteine. Bei der frontotemporalen Demenz sind, wie der Name schon sagt, vor allem Nervenzellen im Frontal- und Temporallappen betroffen. Also den Teilen des Gehirns, die sich hinter der Stirn und den Schläfen befinden. Der Frontallappen oder auch Stirnlappen steuert Bereiche wie das gelernte Verhalten und die Affektkontrolle. Deshalb macht sich die FTD bei vielen Erkrankten zuerst im Verhalten und in der Persönlichkeit bemerkbar. Im Temporallappen, auch Schläfenlappen, ist hingegen das Sprachzentrum beheimatet.
Die ersten Veränderungen waren so Ausfallerscheinungen, so im Außenkontakt. Meine Frau ist Wissenschaftlerin und hat einen Vortrag gehalten und hat ganz vergessen, das Publikum zu begrüßen. Sie hat die Situation nicht erkannt oder mehr wahrgenommen, wie sie war. Und sie hat es schon sehr oft gemacht. Und da ist mir das Herz in die Hose gerutscht, habe gedacht, oh, das ist jetzt sehr, sehr merkwürdig.
Das war 2021. Rückblickend gab es die ersten Anzeichen schon früher, sagt Achim Tischer. Der genaue Zeitpunkt lässt sich schwer festmachen. Es sind kleine Dinge, Momente des Zweifels. Aber sie häufen sich. In Gesprächen wechselt Gerda plötzlich das Thema, auf E-Mails antwortet sie nicht mehr. Selbst an den beiden Töchtern zeigt sie kaum Interesse, fragt nicht mehr, wie es ihnen geht. Gemeinsam suchen sie eine neuropsychologische Beratung auf. Mit einer Verdachtsdiagnose überweist man sie an die Uniklinik in Aachen, auf eine spezielle Station, die sich mit Sprachstörungen befasst. In der Fachsprache Aphasie.
Und die hat es nochmal bestätigt, dass es sich um eine frontotemporale Demenz handelt bei meiner Frau mit dem Schwerpunkt einer semantischen Demenz.
Bei dieser selteneren Variante der FTD ist das Sprachzentrum gestört. Das kann sich sehr unterschiedlich auswirken. Manche können nicht mehr zuordnen, wofür Begriffe stehen. Die Bedeutung oder Semantik geht verloren, daher auch der Name semantische Demenz. Andere verlieren nach und nach die Fähigkeit zu sprechen. Oft beginnt es mit Wortfindungsstörungen, irgendwann sind es ganze Sätze, bis hin zur völligen Sprachlosigkeit.
Sie hat nicht mehr geantwortet, sie ist nicht mehr ans Telefon gegangen und manchmal geht sie jetzt sogar und nimmt das Telefon, aber sagt nichts. Und das sind einfach so Beispiele, dass im Grunde der Sender sendet nicht.
Wie viel genau Gerda noch versteht, weiß Achim Tischer nicht. Ob sie nur nicht sprechen kann oder ob sie mit den Worten selbst nichts mehr verbindet. Sie liest regelmäßig die Zeitung, macht sich zum Teil Notizen, aber sie kommuniziert nicht. Es ist diese Sprachlosigkeit, die an die Substanz geht. Seit mehr als 3 Jahren lebt seine Frau mit der Erkrankung und damit auch er.
Im Kern ist es so, dass eigentlich das, was so eine Beziehung ausmacht, nicht mehr funktioniert. Das heißt, dass das, was sie normalerweise bekommen, nämlich eine Resonanz, die fehlt komplett.
Was bedeutet das für ein Zusammenleben, für eine Partnerschaft, eine Familie? In seiner Sprechstunde versucht Jelko Uselatz, die Menschen auch darauf vorzubereiten.
Der Umgang miteinander muss sich jetzt verändern. Man wird dann auf einmal vom Partner zum Pflegenden. Und das gilt es halt alles aufzufangen und auch zu verstehen und auch zu spiegeln, was passiert denn da gerade. Und dann versuchen wir auch sehr individuell, sehr pragmatisch teilweise dann Lösungen zu finden für die Probleme, die dann auftauchen.
Ich bezeichne mich manchmal ein bisschen humoristisch, aber eigentlich ist es so, als ihren Manager. Also ich manage ihren Tag. Das ist was anderes als pflegen. Ich mache die Termine, ich organisiere das Essen, gucke, was könnte sie denn auch selber noch vielleicht beitragen.
Schnippeln zum Beispiel, das macht Gerda gerne. Und auch sonst ist ihr Alltag einigermaßen voll. Yoga, Musiktherapie, Logopädie. Zu den Terminen fährt Gerda oft selbst, mit dem Rad oder der Bahn. Sie in ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen, das ist Achim Tischer wichtig. Ein Therapiekonzept als solches gibt es nicht. Aber Beschäftigungen, die FTD-Betroffenen gut tun, sie entspannen und die noch vorhandenen Fähigkeiten fördern. Es bedeutet Lebensqualität für Erkrankte, die zum Teil noch viele Jahre mit einer frontotemporalen Demenz leben. Prognosen zur verbleibenden Zeit sind schwierig, auch wenn bestimmte Faktoren den Verlauf beeinflussen können.
Sicherlich spielt bei jeder neurodegenerativen Erkrankung auch die Lebensweise eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel Rauchen, Alkohol, Ernährung, sportliche Betätigung und auch was man im Leben gemacht hat. Also wir sehen schon, dass Menschen, die zum Beispiel mehrere Sprachen sprechen, die auch studiert haben, dass bei denen die Erkrankung später auftritt. Und aber auch, die das besser durchaus länger auch kompensieren können, weil einfach das Gehirn dann auf Bereiche zugreifen kann, die noch nicht geschädigt sind.
Viel Bewegung, kreative Beschäftigung, aber auch logopädische Übungen bei der sprachbetonten Variante. Das alles kann helfen, den Krankheitsverlauf erträglicher zu gestalten. Oft besser als Medikamente wie Antidepressiva oder Beruhigungsmittel. Die können Verhaltenssymptome wie Aggressivität oder Unruhe zwar eindämmen, die Krankheit selbst können sie aber nicht therapieren. Ein allgemeines Rezept gibt es nicht. Symptome und Krankheitsverlauf sind von Patient zu Patient sehr unterschiedlich. Unterschiedlich sind aber auch die jeweiligen Bedingungen.
Welche auch Unterstützungsmaßnahmen, Möglichkeiten haben Sie? Wohnen Sie irgendwo auf dem Land, ja, wo es nicht mal vielleicht einen Neurologen gibt, keinen Physiotherapeuten, vielleicht auch keinen Psychologen, der das auch dann mitbegleiten kann? Oder wohnen Sie in der Stadt, wo es dann leichter ist, wo es auch diese ganzen Versorgungsmöglichkeiten gibt? Das muss man natürlich auch mit berücksichtigen. Gibt es noch andere Familienmitglieder, Kinder, Freunde? Wer kann das alles auffangen? Gibt es irgendwo in der Nähe einen Demenzberater? Wie ist es mit anderen Einrichtungen?
Frontotemporale Demenz ist selten. Wie gesagt, manche Experten sprechen von etwa 30.000 Betroffenen in Deutschland. Andere gehen von bis zu 3-mal so vielen aus. Die Dunkelziffer ist hoch, spezialisiertes Wissen und Angebote rar. Angehörige müssen oft selbst zu Experten werden. Das war auch bei Achim Tischer so.
Also das heißt, ich versorge die erstmal mit Informationen, weil die in der Regel nicht vorliegen. Das betrifft alle Berufe, ob Neurologe, Hausarzt, Musiktherapeut oder was auch immer. Das ist sozusagen etwas, was man voraussetzen kann, dass niemand dieses Krankheitsbild kennt.
Achim Tischer begleitet und unterstützt seine Frau zu Hause, so wie viele andere Angehörige. Oft haben sie keine Wahl. Auch bei fortgeschrittenen Symptomen, die das Zusammenleben zur Belastung machen und die ohne fachliche Hilfe kaum zu bewältigen sind. Denn Betreuungsplätze stehen kaum zur Verfügung. Diese Erfahrung musste auch Lucia Sulz machen.
Wir haben dann verschiedene Heime angerufen, angeschrieben. Jedes Mal, wenn ich also nur erzählt habe, dass unsere Tochter frontotemporale Demenz hat und 51 ist, hieß es nein. Also so junge nehmen wir gar nicht. Oder ich habe die Antwort bekommen, frontotemporale Demenz, die Patienten sind aggressiv, die nehmen wir nicht.
Jelko Uselatz kennt das Problem. Am Universitätsklinikum Ulm betreut er etwa 350 Patientinnen und Patienten aus ganz Deutschland mit frontotemporaler Demenz. Er versucht, sie so gut es geht, an Fachkräfte und Einrichtungen zu vermitteln. Dabei stößt er selbst an Grenzen. Viele sind mit den speziellen Anforderungen überfordert.
Erstens sind die Patienten jünger und können viele Angebote, die jetzt für Patienten mit Alzheimer-Demenz oft damit nicht viel anfangen, die sind auch oft noch relativ fit. Also es ist oft so, dass sie alles noch machen können, Fahrrad fahren können, rennen können. Also ganz erstmal auf den ersten Blick völlig unauffällig wirken. Für diese Menschen sind natürlich Angebote wie jetzt für ältere Menschen mit Alzheimer-Erkrankungen oft nicht ausreichend oder nicht richtig.
Sie wollen, dass man sie auf Augenhöhe sieht, dass man sie als die Menschen sieht, die sie sind, die halt mit einer demenziellen Veränderung leben. Sie wollen ihre Freiheit. Sie wollen ihre Autonomie.
Annette Arendt arbeitet seit den 80er Jahren in der Pflege und Betreuung von Demenzkranken. Heute ist sie die erste Vorsitzende des Münchner Vereins Wohlbedacht. Hier gibt es Angebote, die sich speziell an die Betroffenen von FTD richten. Es sind mit die einzigen in Deutschland.
Wir haben tatsächlich 5 Wohngemeinschaften mittlerweile, Demenzwohngemeinschaften. Und diese Wohngemeinschaften, die bieten eine Chance für Menschen mit stark auffälligem, verändertem Verhalten, weil einfach die Personalbesetzung sehr hoch ist und die Gruppengröße sehr klein. Und die Pflege, die dort erbracht wird, besteht eben aus den zusammengeführten Pflegebedarfen aller Gruppenmitglieder.
Individuelle, bedarfsgerechte Pflege, die im Alltag unterstützt, aber auch Freiheiten lässt und auf die Fähigkeiten und Interessen aller Bewohner eingeht. Das ist teuer. Eine institutionalisierte Förderung hat der Verein nicht. Er ist auf Spenden angewiesen. Dabei ist der Bedarf kaum zu decken.
Ja, also die Kollegen arbeiten wirklich unter schwierigen Bedingungen und es ist leider nicht genügend Personal da. Aber
die Anfragen kommen von überall. Auch während des Interviews meldet sich eine Psychiatrie. Ob man einen Workshop für die Mitarbeitenden geben könne zum Thema frontotemporale Demenz? Wohlbedacht nimmt nicht nur Betroffene in den Blick. Der Verein will auch Fachleuten und vor allem Angehörigen eine Unterstützung sein. Das spiegelt auch das Angebot wider. Neben den Demenz-WGs, Stunden- und tageweise Betreuung, gibt es auch Schulungen für Fachleute. Einzigartig ist die Nachtpflege.
Dann können sie sich halt eine Nacht mal frei machen. Und das ist eine enorme Entlastung für Angehörige, die dann auch dazu führt, dass die häusliche Pflegesituation länger aufrechterhalten wird. Ganz zu schweigen von der Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, weil es ist halt nicht jeder fertig um 16 Uhr mit der Arbeit, ne? Wenn die Tagespflegen dann irgendwann schließen.
Für Angehörige organisiert der Verein auch Entlastungswochenenden und eine monatliche Selbsthilfegruppe, an der Menschen aus ganz Deutschland teilnehmen. Auch Achim Tischer aus Bremen. Von der Politik fühlt er sich alleingelassen. Es fehlen die Angebote, die Infrastruktur, der Wille, auf Angehörige einzugehen, finanziell und mit anderen Ressourcen.
Also ich habe jetzt das Glück, dass ich schon gerade mit der Krankheit in Rente gegangen bin. Andere haben das nicht. Und wie kriege ich das zusammen? Arbeiten, eine Betreuung ermöglichen, die man vertreten kann und womöglich noch Kinder großziehen und so weiter. Also das ist im Grunde unlösbar für eine einzelne Person. Und man steht da in so einer Situation, ist wirklich sehr, sehr alleine da.
Also manche sagen, Angehörige sind der Pflegedienst der Nation, was ich ein bisschen einen saloppen Ausdruck dafür finde, weil sie wirklich unglaublich viel leisten für ihre Familienangehörigen, aber auch für die Gesellschaft, die überhaupt nicht in der Lage wäre, all diese Versorgung professionell durch bezahlte Dienste darzustellen. Und von daher sind die Angehörigen da absolut im Fokus und brauchen unbedingt Hilfe und Unterstützung dabei.
Der Rückhalt von Freunden und Familie ist wichtig. Für Achim Tischer und für Lucia Sulz. Das Umfeld kann entlasten, aber es kann nicht alles leisten. Die Familie hat sich inzwischen Unterstützung gesucht. Der Schwiegersohn, die beiden Enkeltöchter und auch Lucia Sulz selbst besuchen regelmäßig Online-Selbsthilfegruppen. Die 13-jährige Enkelin hat eine Betreuung vor Ort. Michaela lebt mittlerweile in einer Fachklinik für Demenzkranke. Dort fühlt sie sich wohl, den Eindruck hat Lucia Sulz. Es gibt noch andere jüngere Patienten, man versucht, auf ihre Bedürfnisse einzugehen, auch wenn es schlechtere Phasen gibt. Für die Familie ist es ein Aufatmen.
Wenn ich mir vorstelle, wir mussten nach einem Pflegeheim suchen. Normalerweise sucht man von mir ein Pflegeheim, aber nicht von meiner Tochter. Das sind Sachen, das ist ja total, die Welt ist total verkehrt in dem Fall, gell? Das war schon schwierig. Aber ich muss sagen, wir haben ja so lange auf die Diagnose gewartet. Dann war es eine Erlösung, dass wir die Diagnose gehabt haben und wir handeln konnten.
Heilbar ist frontotemporale Demenz bislang nicht. Aber es gibt Wege, mit ihr umzugehen, um die Lebensqualität für Betroffene zu erhalten und den Alltag zu erleichtern. Das erfordert von Angehörigen wie Fachkräften viel Zuwendung und Geduld und die Möglichkeit, von Fall zu Fall zu entscheiden, welches der beste Weg ist. Wichtig dafür wäre eine möglichst frühe Diagnose, Wissen, aber auch eine ausreichende Versorgung, auf die Patienten und Angehörige zugreifen können. Psychologische Begleitung, eine Demenzberatung, auch für praktische Fragen wie den Pflegegrad.
Was auch wichtig wäre, dass es auch so für akute Situationen gute Auffangmöglichkeiten gibt. Oft ist es ja so, wenn jetzt so ein Patient einen Schub von Erkrankungen hat oder es kommt zu aggressiven Durchbrüchen, sind oft alle relativ schnell überfordert. Aber vielleicht auch Entlastungshilfen für die Angehörigen.
Im Herbst 2024 wurde die Deutsche Gesellschaft für frontotemporale Degeneration ins Leben gerufen. Jelko Uselatz sitzt im Vorstand. Auch der Verein Wohlbedacht war an der Gründung maßgeblich beteiligt. Ziel ist es, Fachleute zu vernetzen, Informationen und Versorgungsangebote für Angehörige zu bündeln und mehr Bewusstsein für die seltene Erkrankung zu schaffen. Mehr Sichtbarkeit. Das würden sich auch Angehörige wie Lucia Sulz wünschen.
Dass man weiß, das gibt's die Krankheit. Und dass man dann nochmal nachschauen kann und schneller nachschauen kann. Also wir hätten uns ein ganzes Jahr mindestens sparen können.
Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Jung und Dement. Der lange Weg zur Diagnose frontotemporale Demenz. Eine Sendung von Marisa Gierlinger.